Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei unserer tiefgreifenden Betrachtung wieder dabei bist.
Hallo auch von meiner Seite.
Wir haben uns heute für diese Analyse ein Thema vorgenommen, das uns alle begleitet. Und zwar buchstäblich von der ersten Sekunde an, in der wir morgens die Augen aufschlagen.
Absolut.
Egal, ob du dich jetzt gerade im Auto auf ein anspruchsvolles Meeting vorbereitest, ob du beim Joggen bist und einfach etwas Neues lernen möchtest oder ob du dich generell dafür interessierst, wie menschliche Kommunikation unter der Oberfläche funktioniert. Wir schauen uns heute etwas an, das unseren Alltag massiv prägt, ohne dass wir es meistens überhaupt merken.
Das ist tatsächlich ein Bereich, der paradoxerweise omnipräsent und gleichzeitig fast völlig unsichtbar ist. Wir sind permanent davon umgeben, reflektieren es aber kaum.
Genau. Und unsere Grundlage dafür ist heute ein sehr aufschlussreiches Dokument mit dem Titel Erfolgsfaktor Stimme. Wenn wir uns ein gemeinsames Ziel für diese Analyse setzen, dann ist es die Beantwortung einer Frage, die wir uns im Alltag andauernd stellen.
Ja, nämlich warum wir manche Menschen auf Anhieb sympathisch finden und andere nicht.
Richtig. Denk mal an die klassische Situation in einem kleinen Geschäft. Du kommst rein, jemand begrüßt dich mit zwei Wörtern und du fühlst dich sofort wohl. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, vielleicht in den Medien oder im beruflichen Umfeld, bei denen du schon nach dem ersten Satz instinktiv auf Distanz gehst.
Und wir schieben das dann total oft auf die optische Ausstrahlung, die Kleidung oder die Körpersprache.
Dabei übersehen wir den mächtigsten Filter, den wir haben, den Klang der menschlichen Stimme.
Ausschließlich auf das Was, also den reinen Inhalt der Worte. Dabei entscheidet das Wie maßgeblich darüber, ob diese Worte überhaupt ankommen. Mein Anliegen für unsere heutige Untersuchung ist es, dir nicht nur die Theorie dahinter aufzuzeigen, sondern die Mechanik der Stimme greifbar zu machen. Wer versteht, wie dieses Instrument funktioniert, kann es im eigenen Alltag bewusst als Werkzeug einsetzen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Text spricht nämlich direkt zu Beginn von einem riesigen blinden Fleck in unserer Gesellschaft. Wenn man sich anschaut, wie viel Zeit und Geld Menschen in ihrer Weiterbildung stecken, das ist ja enorm.
Oh ja, unzählige Seminare für Körpersprache, für Argumentationstechniken.
Genau, für das richtige Mindset. Die Leute optimieren ihre Garderobe bis ins kleinste Detail. Und die Stimme? Die fällt fast immer komplett unter den Tisch. Das Dokument bringt da ein sehr pragmatisches Beispiel.
Das mit den Hochleistungsberufen, richtig?
Ja, genau. Selbst in diesen absoluten Hochleistungsberufen, für die Stimme fehlt oft jegliches Training. Nimm Callcenter-Agenten oder Lehrkräfte. Der gesamte Erfolg in diesen Berufen, ob jemand am Telefon Vertrauen fasst und kauft oder ob eine Klasse die Autorität der Lehrperson akzeptiert, das hängt fast ausschließlich an der Stimme. Dennoch wird dieses Hauptwerkzeug völlig vernachlässigt, was dann total oft zu heiseren, versagenden Stimmen führt.
Was hier faszinierend ist, ist der Blick auf unsere eigene Biologie und die evolutionäre Geschichte. Um zu begreifen, warum dieser blinde Fleck existiert und die Stimme gleichzeitig so mächtig ist, müssen wir die Evolution betrachten.
Okay. Wie meinst du das genau?
Naja, es fällt den meisten Menschen wesentlich leichter, Emotionen oder Grundhaltungen durch den Klang der Stimme zu transportieren, als sie in präzise Worte zu fassen. Die Stimme ist evolutionsbiologisch gesehen schlicht viel älter als unsere komplexe Sprache.
Ach so, ja.
Lange bevor unsere Vorfahren begannen, grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden, nutzten sie die Stimme, um Warnungen vor Raubtieren auszustoßen oder Zugehörigkeit zu signalisieren. Der akustische Kanal war der direkte Draht zum Überleben.
Das zeigt sich ja auch im Leben jedes einzelnen Menschen, wie die Quelle sehr treffend anmerkt. Ein Neugeborenes hat im Kreissaal noch gar keinen Zugang zu Worten, aber es nutzt vom ersten Atemzug an seine Stimme als primäres Werkzeug.
Richtig, und das Umfeld versteht dieses Werkzeug sofort.
Eben, eine Mutter oder ein Vater hört beim Schreien des Babys sehr schnell feine Nuancen heraus. Ist es Hunger? Ist es Schmerz? Ist es reine Müdigkeit? Diese Nuancen werden völlig ohne Sprache, nur über den Klang, die Tonhöhe und die Intensität transportiert.
Bis die ersten echten Wörter kommen, vergeht ein ganzes Jahr. Ein Jahr, in dem das Überleben des Kindes fast ausschließlich vom Klang seiner Stimme abhängt.
Wahnsinn eigentlich.
Und diese frühkindliche Prägung auf den reinen Klang legen wir als Erwachsene nicht ab. Sie rutscht lediglich ins Unterbewusstsein. Wir reagieren weiterhin instinktiv auf akustische Reize, bevor unser Verstand den Inhalt der Worte überhaupt verarbeitet hat.
Das belegen auch die Zahlen aus unseren Unterlagen eindrucksvoll. Einige Studien gehen davon aus, dass wir neue Bekanntschaften zu ganzen 40% nur nach dem Klang ihrer Stimme beurteilen.
40%?
Ja. Der Inhalt macht da nur einen Bruchteil aus. Und bei bestimmten Zielgruppen verschärft sich das sogar noch. Bei Akademikern bestimmt die Stimme laut diesen Daten zu unglaublichen 56% über Sympathie oder Antipathie.
Das ist mehr als die Hälfte.
Genau. Mehr als die Hälfte deines ersten Eindrucks in einem hochprofessionellen Umfeld wird also davon diktiert, wie deine Stimme schwingt. Nicht davon, wie brillant dein Lebenslauf ist oder wie clever dein erster Satz formuliert war.
Das stellt unsere Prioritäten bei der Vorbereitung auf wichtige Gespräche natürlich komplett auf den Kopf. Wir feilen stundenlang an unseren Argumenten, aber das Medium, das entscheidet, wie diese Argumente emotional beim Gegenüber eingefärbt werden, das überlassen wir dem Zufall.
Das führt mich zu einem Gedanken, den du dir beim Zuhören vielleicht auch gerade machst. Viele Menschen hängen einem bestimmten Glaubenssatz fest.
Welchem?
Sie denken, ich habe eben diese Stimme, sie ist mein biologisches Schicksal, sie klingt so, wie sie klingt. Und damit muss ich leben.
Ah ja, der Klassiker.
Unsere Recherche räumt mit diesem Mythos grundlegend auf. Die Stimme ist kein starres Konstrukt, sie ist Muskulatur, Resonanz und Gewohnheit und damit absolut trainierbar.
Gott sei Dank.
Der Text nennt als praktisches Beispiel ein Online-Trainingsprogramm namens StimmGym. Die Macher dort versprechen, dass man schon in 4 Wochen spürbare Veränderungen erreichen kann.
Wenn wir von Stimmtraining sprechen, müssen wir aber konkretisieren, was da eigentlich passiert. Es geht nicht darum, sich eine fremde Stimme anzutrainieren.
Nee, das würde ja auch künstlich wirken.
Genau. Ein Programm, wie das erwähnte, setzt an der physischen Basis an. Wenn wir gestresst sind, atmen wir flach in die Brust, unser Kehlkopf rutscht nach oben, die Muskulatur im Hals verspannt sich.
Kenn ich. Dann wird die Stimme so eng und hoch.
Richtig, dünn und hoch. Ein gutes Training arbeitet an einer tiefen Zwerchfellatmung. Es arbeitet an der Aufrichtung des Körpers, damit die Resonanzräume, also Brustkorb, Rachen und Mundhöhle, überhaupt den nötigen Platz haben, um den Klang zu verstärken.
Man lernt also quasi die Sprechwerkzeuge zu entspannen?
Exakt. Das führt nicht nur zu einer souveräneren Wirkung, sondern hält die Stimme bei hoher Belastung auch schlichtweg gesund.
Diese Bewusstmachung wird besonders dann essentiell, wenn uns unsere üblichen Hilfsmittel entzogen werden. Denken wir an das klassische Telefonat oder einen Audiocall.
Das berühmte Telefondilemma.
Genau. Am Telefon bricht der visuelle Kanal komplett weg. Keine Gestik, keine Mimik, keine schicke Kleidung, die Kompetenz ausstrahlen könnte.
Auch der Raum und der physische Abstand zum Gegenüber existieren nicht.
In diesem Moment trägt deine Stimme die alleinige, hundertprozentige Verantwortung für das Wie deiner Kommunikation. Du bist nur noch eine schwingende Luftsäule in einem Lautsprecher. Wenn die Stimme in diesem Moment nicht trägt, verlierst du dein Gegenüber sofort.
Das ist der Moment, in dem die Stimme zu dem wird, was Sprechwissenschaftler den Ausdruck unserer inneren Welt nennen. Sie funktioniert wie ein unbestechlicher Detektor für Authentizität, quasi ein Bullshit-Detektor.
Ja.
Wenn wir am Telefon Unsicherheit überspielen wollen und der gesprochene Inhalt, also das souveräne Argument, nicht zur hörbaren Anspannung in der Stimme passt, entsteht eine Dissonanz. Der Hörer registriert diese Inkongruenz sofort.
Und dann wirken wir unglaubwürdig.
Wir wirken nicht professionell, sondern unauthentisch. Und fehlende Authentizität zerstört Vertrauen schneller als jedes schwache Argument.
Das ist ein zentraler Punkt. Die Wirkung entsteht am Ende immer beim Empfänger. Jeder Mensch filtert das, was er hört, durch seine eigenen Erfahrungen und emotionalen Muster.
Mhm, absolut.
Wenn ich mit einer bestimmten Stimme spreche, empfindest du das vielleicht als angenehm beruhigend, während jemand anderes dieselbe Stimme als distanziert oder einschläfernd wahrnimmt. Es gibt nicht diese eine magische Frequenz, die bei 8 Milliarden Menschen exakt gleich funktioniert.
Richtig. Es ist ein dynamischer Prozess. Aber auch wenn es nicht die eine perfekte Stimme gibt, so gibt es doch universelle Mechanismen und Muster, wie bestimmte klangliche Eigenschaften auf uns wirken.
Das Dokument bietet hier eine hervorragende Systematik an, die die Komplexität der Stimme in 4 analysierbare Bereiche unterteilt.
Ja, die 4 Säulen der Stimme.
Hier wird es wirklich interessant. Lass uns in diese Mechanik eintauchen. Die Quellen brechen das Ganze auf 4 konkrete Merkmale herunter, an denen wir ansetzen können.
Fangen wir mit der Lautstärke an.
Genau. Wenn wir uns anschauen, wie diese Parameter uns unbewusst steuern, stolpert man zuerst über etwas vermeintlich Simples, die Lautstärke. Das klingt nach einem banalen Lautstärkeregler, hat aber tiefgreifende psychologische Komponenten.
Es ist weit mehr als nur ein Regler. Lautstärke ist niemals eine absolute Größe, sondern immer relativ zur jeweiligen Situation, zum gesprochenen Inhalt und ganz besonders zur physischen Distanz zwischen den Personen.
Stimmt.
Stell dir vor, jemand steht 10 Meter entfernt am anderen Ende eines Flurs und flüstert dir etwas zu. Das wirkt nicht geheimnisvoll, sondern schlichtweg unangemessen und störend. Steht dieselbe Person aber einen halben Meter vor dir und brüllt los, ist das eine massive Grenzüberschreitung.
Absolut.
Die Psychologie dahinter zeigt sich deutlich bei Menschen, die generell eine von der Norm abweichende Sprechlautstärke haben. Jemand, der dauerhaft sehr laut spricht, wirkt oft ungemein präsent und strahlt ein starkes Selbstbewusstsein aus.
In einem Meeting zieht so jemand sofort die Aufmerksamkeit auf sich.
Der schmale Grat ist jedoch, dass diese Lautstärke extrem schnell kippen kann. Sie wird dann als aufdringlich, rücksichtslos oder dominant wahrgenommen.
Und auf der anderen Seite haben wir die leisen Sprecher.
Genau. Leise Sprecher haben oft eine deeskalierende, beruhigende Wirkung. Sie zwingen ihr Umfeld dazu, genauer hinzuhören. Doch wer permanent zu leise ist, läuft Gefahr, als schwach, übermäßig vorsichtig oder mangelnd durchsetzungsfähig abgestempelt zu werden.
Das bringt uns zu einem Aspekt, der gesellschaftlich noch viel tiefere Wellen schlägt: die Stimmlage. Also die Tonhöhe.
Ein sehr spannendes Feld.
Die grundlegende These im Text ist, dass tiefe Stimmen auf uns ruhig und kompetent wirken. Sie strahlen eine natürliche Autorität aus, der wir biologisch bedingt eher vertrauen. Eine auffällig hohe Stimme hingegen wird oft mit Freundlichkeit und Offenheit assoziiert, vermittelt aber gleichzeitig häufig Schutzbedürftigkeit und mangelnde Souveränität.
Wenn wir das in den größeren Zusammenhang einordnen, dann stoßen wir in der Literatur auf eine Beobachtung, die gesellschaftlich hochspannend ist.
Du meinst die Studie aus Leipzig?
Ja, der Leipziger Phoniater, also ein Facharzt, der sich rein auf Stimm- und Sprachstörungen spezialisiert hat, Professor Dr. Michael Fuchs, hat Untersuchungen zur Entwicklung der Stimmlage durchgeführt. Seine Ergebnisse zeigen, dass die Stimmen von Frauen in Mitte Europa in den letzten 2 Jahrzehnten deutlich tiefer geworden sind. Wir sprechen hier im Durchschnitt von 1/4.
Eine Quarte, das sind 5 Halbtonschritte. Um das mal greifbar zu machen, das ist nicht nur eine kleine statistische Schwankung in irgendeiner Tabelle. Das ist eine hörbare, drastische Veränderung in der Art und Weise, wie eine ganze Bevölkerungsgruppe klingt.
Der Grund für diese signifikante Veränderung ist nach Ansicht der Forscher rein sozialer Natur. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik hat sich stark gewandelt.
Das ergibt total Sinn.
Frauen besetzen heute ganz selbstverständlich Führungspositionen und bewegen sich in Umfeldern, in denen Entscheidungsstärke, Dominanz und Durchsetzungsvermögen gefordert sind. Sie müssen, wie es die Quelle plakativ formuliert, sprichwörtlich ihren Mann stehen. Da eine tiefe Stimme dieses Maß an Autorität und Kompetenz signalisiert, haben sich die Stimmen unbewusst an diese neuen gesellschaftlichen Rollenerwartungen angepasst.
Das Faszinierende daran ist ja, dass diese Anpassung völlig unbewusst abläuft. Das ist ja kein strategischer Beschluss am Morgen vor dem Spiegel. Und das Gegenbeispiel aus der Quelle illustriert diese Flexibilität noch viel besser.
Welches Beispiel war das?
Nimm genau diese erfolgreiche Managerin. Sie hat diese tiefe, souveräne Stimme im Meeting, verlässt am Abend das Büro, fährt nach Hause und spielt dort auf dem Teppich mit ihrem Baby.
Ah ja, der Rollenwechsel.
Genau. Was passiert in diesem Moment? Die Stimme wandert sofort in eine extrem viel höhere Lage. Warum? Weil die soziale Rolle gewechselt hat. In der Rolle der Mutter geht es nicht mehr um Dominanz, sondern um emotionale Nähe, Fürsorge und Geborgenheit.
Und genau diese Werte transportiert die hohe Stimmlage perfekt.
Wir kalibrieren unser Instrument also permanent neu, basierend auf der sozialen Funktion, die wir in einer bestimmten Sekunde erfüllen.
Diese enorme Anpassungsfähigkeit der Stimme leitet uns nahtlos zu einem weiteren wichtigen Element über, das oft unterschätzt wird, der Sprechmelodie, auch Intonation genannt.
Oh ja, die Sprechmelodie. Jeder von uns kennt diesen Moment, man sitzt in einem Vortrag und vorne steht jemand, der stundenlang ohne jegliche Höhen und Tiefen aus seinem Skript liest. Man kämpft physisch gegen das Einschlafen.
Fort Bayer.
Und im Kontrast dazu gibt es diesen brillanten Storyteller, dem man stundenlang zuhören könnte, weil seine Stimme eine unglaubliche Dynamik hat. Die Quelle zieht hier Parallelen zur Persönlichkeitsstruktur. Introvertierte Menschen tendieren demnach häufiger zu einer monotonen Sprechweise mit wenig melodischer Bewegung.
Das Problem der Wahl ist, dass diese Monotonie auf Zuhörer schnell teilnahmslos, langweilig oder sogar leicht deprimierend wirken kann. Es fehlt die auditive Überzeugungskraft.
Wobei wir hier aufpassen müssen, Monotonie nicht pauschal zu verteufeln, wirft der Text ein.
Richtig. Der Kontext diktiert, was angemessen ist. Wenn du einem Kind eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest oder eine Meditation anleitest, ist eine flache, monotone Sprechmelodie genau das richtige Mittel, um das Nervensystem zu beruhigen.
Eine wilde, hochdynamische Intonation wäre hier völlig kontraproduktiv.
Auf der anderen Seite neigen sehr extrovertierte Menschen zu einer stark bewegten Sprechmelodie. Das wirkt leidenschaftlich und mitreißend, birgt aber die Gefahr, ins Gegenteil umzuschlagen. Ist die Bewegung zu extrem, wirkt die Person auf uns plötzlich fahrig, übermäßig aufgeregt oder unauthentisch. Die Melodie muss stets in Balance mit dem Inhalt und der Absicht der Kommunikation stehen.
Das führt uns zum vielleicht faszinierendsten, weil physisch spürbarsten Aspekt der Stimme.
Dem Stimmklang.
Genau, also der Frage, ob eine Stimme eher klar und voll klingt oder ob sie rau und heiser ist.
In der Sprechwissenschaft wird der Klang sehr genau analysiert. Eine gesunde Stimme zeichnet sich durch Klarheit, hohe Resonanz und Tragfähigkeit aus. Wenn wir so eine Stimme hören, assoziieren wir damit unbewusst sofort Vitalität, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Das ist ein Indikator für physische und psychische Stärke.
Ein Arzt würde bei einer solchen Stimme vollkommen intakte, symmetrisch schwingende Stimmlippen sehen.
Im Gegensatz dazu stehen Stimmen, die rau, kratzig, brüchig oder stark behaucht klingen. Solche klanglichen Eigenschaften triggern in uns sofort das Signal, hier stimmt etwas nicht. Die Person wirkt auf uns krank, gestresst, überarbeitet oder energetisch erschöpft.
Wobei es da eine spannende Nuance gibt. Selbst eine völlig gesunde Stimme kann unter starkem Stress plötzliche Veränderungen aufweisen. Oder man kann bestimmte klangliche Effekte ganz bewusst einsetzen.
Wie zum Beispiel das bewusste Knarren?
Genau. Nachrichtensprecher oder Synchronsprecher machen das manchmal. Sie legen absichtlich ein leichtes Knarren in die tiefe Stimme, um eine Aussage besonders energisch oder autoritär wirken zu lassen. Aber mein absolutes Lieblingsdetail aus unseren Quellen bezieht sich darauf, was der Klang der Stimme physisch mit dem Zuhörer macht.
Der funktionale Nachvollzug.
Ja, das Konzept nennt sich funktionaler Nachvollzug. Hast du dich beim Zuhören je gefragt, warum es sich für dich selbst unangenehm anfühlt, wenn du jemanden zuhörst, der komplett heiser ist und sich jeden Ton abbringen muss?
Man will sich direkt räuspern.
Exakt. Wir als normale Zuhörer haben ja keine Ahnung von der anatomischen Spannung am Kehlkopf des Sprechers. Aber unser Gehirn ist so stark auf stimmliche Empathie programmiert, dass es diese Anstrengung spiegelt. Das geht so weit, dass wir selbst plötzlich ein Kratzen im Hals spüren. Wir haben den Drang, uns zu räuspern, nur weil unser Gegenüber heiser ist. Unsere Körper reagieren physisch auf den akustischen Reiz eines anderen Menschen. Das ist ein unglaublich direkter physischer Einfluss.
Es ist in der Tat ein beeindruckender Beweis für unsere enge biologische Vernetzung. Über den akustischen Kanal der Stimme entsteht eine direkte Verbindung zwischen den Nervensystemen zweier Menschen, die völlig ohne visuelle oder taktile Reize funktioniert. Unser Gehirn simuliert unbewusst den körperlichen Zustand des Sprechers.
Also, was bedeutet das alles? Wenn wir die Erkenntnisse unserer heutigen tiefgreifenden Betrachtung zusammenfassen, was ist der konkrete Nutzen für dich im Alltag? Wenn du das nächste Mal in ein wichtiges Meeting gehst, jemanden überzeugen willst oder einfach nur authentisch wirken möchtest, erinnere dich daran, dass deine Argumente nur die halbe Miete sind.
Mhm.
Deine Stimme transportiert deine innere Welt. Sie ist kein festgeschriebenes Schicksal, sondern ein mächtiges, trainierbares Werkzeug, das über Sympathie, Kompetenz und Autorität entscheidet.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wenn wir biologisch so extrem darauf programmiert sind, einer tiefen, vollen Stimme blind Kompetenz zuzuschreiben und bei bestimmten Melodien unbewusst Sympathie zu empfinden, wie gut sind wir dann in der Zukunft gewappnet, wenn künstliche Intelligenz und synthetisch generierte Stimmen genau diese perfekten, vertrauensbildenden Frequenzen nutzen, um uns Dinge zu verkaufen oder politische Meinungen zu bilden?
Krass, ja.
Wenn die Stimme der Schlüssel zu unserem Vertrauen ist, wer hält bald diesen Schlüssel? Puh, das ist ein Gedanke, den man wirklich erstmal sacken lassen muss. Wenn die perfekte, vertrauensvolle Stimme aus dem Rechner kommt und unseren biologischen Bullshit-Detektor einfach umgeht, das verändert wirklich alles, worüber wir heute gesprochen haben.
Das ist ein faszinierender und gleichzeitig leicht beängstigender Punkt, um unsere Analyse für heute abzuschließen. Lass das gerne mal auf dich wirken. Achte in den nächsten Tagen mal ganz bewusst darauf, wie deine eigene Stimme klingt und wie du auf die Stimmen in deinem Umfeld reagierst. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, pass auf dich und deine Stimme auf und wir hören uns beim nächsten Mal.